Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Christa Graf. Gastgeberin ist Regina Oehler. Christa Graf, Sie sind Journalistin und Dokumentarfilmerin und Sie haben einen ganz wunderbaren Film gedreht, einen Dokumentarfilm, der eigentlich wie ein Spielfilm wirkt. Einen Film, der Lebenslust vermittelt, ganz viel Lebenslust, auch Trauer und Wut. Und ich glaube, ein Film, der niemand ganz unberührt lassen kann. Sein Titel ist Memory Books, damit du mich nie vergisst. Er erzählt von Menschen in Uganda, die AIDS haben, von Frauen, von den Familien der Frauen, von Kindern, die AIDS haben. Und Frauen, die für ihre Kinder Memory Books schreiben, Erinnerungsbücher. Der Film war vor 3 Jahren etwa bei Arte zu sehen und im Programmkinos. Und er hat seitdem viele wichtige nationale und viele wichtige internationale Preise gewonnen, zum Beispiel den Fernsehpreis für Menschenrechte von Amnesty International und den Medienpreis der Deutschen AIDS-Stiftung. Er war auf der Shortlist für den Deutschen Filmpreis und auf der Shortlist für den Oscar in Hollywood. 2009 war das, Christa Graf. Jetzt gerade hat Ihr Film Memory Books, damit du mich nie vergisst, eine ganz, ganz besondere Premiere erlebt. Sie sind nämlich mit dem Film zurück nach Uganda gefahren und haben ihn den Frauen, den Familien gezeigt, von denen der Film handelt. Christa Graf, Sie sind ganz frisch zurück aus Afrika. Wie war das, mit diesem Film zurückzufahren? War Ihnen auch ein bisschen bang zumute?
Mir war auf jeden Fall bang zumute. Also ich muss schon mal sagen, dass ich ganz lange Zeit gebraucht habe, um diese Reise überhaupt machen zu können. Diese Reise kostet ja Geld und das habe ich als freiberufliche Filmemacherin nicht übrig. Und ich war sehr bemüht. Ich habe bei jeder Filmveranstaltung eigentlich gebettelt darum, Geld zu bekommen, dass ich dorthin fahren kann und den Menschen den Film zurückbringen kann. Und nach dieser langen Zeit haben die Leute nämlich nicht mehr damit gerechnet, dass ich komme. Und die Freude war ganz groß.
Wem haben Sie in Afrika den Film als erstes gezeigt?
Also die erste Begegnung war einfach mit meiner Protagonistin Harriet. Also wer den Film kennt, weiß, wer sie ist. Sie ist meine Hauptperson, eine Mutter mit 3 lebenden Kindern, die wirklich ganz offen und ehrlich ihr Leben erzählt hat und ihre Gefühle aus ihrer Seele einfach erzählt hat. Und die habe ich wieder getroffen. Dort bin ich ganz gezielt mit meinem Kameramann zusammen, Roland Wagner, und noch 2 Leuten in der Gruppe hingefahren und habe zu ihr gesagt, Harriet, ich bin da.
Und sie hat wusste sie vorher, dass sie kommen?
Sie wusste es ein paar Wochen vorher, ich habe sie angerufen. Sie hat ein Handy, das, wenn eine Karte drin ist, wenn sie gerade ein bisschen Kleingeld übrig hat, dann funktioniert das. Und wenn sie gerade kein Geld hat, funktioniert es nicht. Aber ich habe sie erreicht und habe gesagt, Harriet, ich komme. Und sie hat nur am Telefon gesagt, Christa, ist es wahr? Ich habe nicht mehr gedacht, dass du kommst. Und ihr zweite Frage, wie geht's dir und wie geht's deinen Kindern und wie geht's deiner alten Mutter? Ja, am Handy.
Ja, die Familie. Harriet ist eine der Frauen, die AIDS hat. Ihr Mann hatte AIDS, hat sie angesteckt, ist gestorben. Und sie hat auch eine Tochter, die AIDS hat, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Also sie hat eben 3 noch lebende Kinder. Ein Kind ist verstorben, also man weiß an AIDS. Und Angela, eine Tochter, ist infiziert, das weiß man, man hat sie getestet, weil sie über lange Zeit immer wieder sehr krank war. Das kleine Mädchen Winnie und ihr großer Sohn Patrick, vermutet man, sind gesund. Man hat sie nicht testen lassen, aus Angst. Die Wahrheit könnte zu schlimm sein.
Wie hat sie reagiert auf den Film über ihre eigene Geschichte, über ihre Familie? Wie hat sie den Film aufgenommen?
Also das war für mich eine Wahnsinnsspannung. Also es hätte einfach sein können, dass die Menschen dort sagen, mein Gott, was hast du für einen Film gemacht oder was hast du von uns dann wirklich im Film gezeigt? Man dreht ja viel mehr, man fragt Fragen, bekommt Antworten, die man im Film dann gar nicht verwendet. Und ich war sehr aufgeregt. Und die erste Veranstaltung war, und freut mich heute noch, bin ich also ganz stolz darauf, dass das gelungen ist, in Kampala.
In der Hauptstadt von Uganda.
Ja, im großen Kino Cineplex. Ja. Und das Kino war voll. Das waren 120 Plätze. Und Harriet kam dorthin. Alle, auch die anderen Protagonisten, soweit sie zu weit weg waren. Christine, die Krankenschwester, war auch da. Und
das ist eine Krankenschwester, über die reden wir nachher noch, die selber auch AIDS hat und sehr, sehr viel hilft den Frauen, die unter AIDS leiden.
Genau. Und es war eine tolle Veranstaltung und alle waren begeistert. Und ich habe es während der Veranstaltung schon gemerkt. Ja, also die waren emotional. Das war unglaublich. Hier in einem Kino, das Publikum ist nie so emotional. Die haben also gelacht, dann haben sie geweint, dann haben sie irgendwie und so. Ja. Es war ein grandioses Publikum. Und zum Schluss, einfach, dass es ein toller Film ist, dass ich sie richtig sehe. Und es kam der Satz, Christa, du liebst uns. Und das war für mich einfach das tollste Kompliment.
Ich glaube, das war die allergrößte Auszeichnung, die es für den Film geben kann, für sie als Filmemacherin geben kann.
Absolut, ja.
Ja, weil der Film einfach so unglaublich viel erzählt vom Leben der Menschen, von der Würde der Menschen, von der Würde, mit der sie ihre Bürde tragen.
Das ist eben, möchte ich so sagen, mein Blick auf Afrika. Also man kann natürlich einfach als Filmemacher hingehen und kann die Müllhaufen, das Elend, das Blut, die Krankheit, den Tod, alles das filmen, das ist da. Aber man kann auch mit einem anderen Blick kommen und kann die Kamera halten auf die Würde, auf die Ästhetik, auf die schönen Stoffe, auf die Gesichter, wenn sie lachen, auf die Menschen, wenn sie tanzen. Das ist eben auch da. Ja? Und die Menschen haben diese Ästhetik und diese Würde. Und es war mir ganz wichtig, diese Seite dieser Menschen zu zeigen.
Die Juroren von Amnesty International, die haben in ihrer Würdigung für ihren Film geschrieben, wir sehen pure Menschlichkeit und die psychologische Dimension von dem, was Menschsein ausmacht. Und weiter heißt es da, wir sehen Menschen, die trotz schrecklicher Armut, todbringender Krankheit und unter widrigsten Bedingungen die Kraft und Größe aufbringen, sich selbst und anderen würdig und achtsam zu begegnen. Christa Graf, sind Reisen nach Uganda auch sowas wie eine Schule der Achtsamkeit für Sie?
Das ist jetzt eine sehr tiefe Frage. Muss fast zum Moment überlegen. Also ich muss wirklich sagen, ich persönlich habe aus dieser Reise, aus der Begegnung mit dem Menschen und dem Thema, durch das ich mit dem Menschen zusammengetroffen bin, für mich selbst gelernt. Ich habe für mich ganz wichtige Dinge in mein eigenes Leben mitgenommen. Also schon mal auch, dass, denke ich, unterm Strich wir Menschen auf dieser Welt alle gleich sind. Egal welche Hautfarbe und egal ob arm oder reich. In der Tiefe, wenn es um Gefühle geht und gerade um Gefühle, wie die mit dem Schicksal zu tun haben, die mit dem Leben, mit Tod, mit Verlust zu tun haben, mit Kindern, die Eltern verlieren oder Eltern, die die Kinder verlieren, dann fühlen wir alle gleich. Das muss ich einfach mal sagen, war für mich eine tiefe Erkenntnis. Und dann habe ich entdeckt, hautnah erlebt, wie diese Menschen, wenn die so ein Ergebnis erfahren, dass sie krank sind, dann sind die nämlich auch erstmal in einer tiefen Verzweiflung, in einer Depression, die fallen in ein schwarzes Loch. Und dann gibt's eben zum Beispiel diese Frauen, die man in meinem Film sieht, die da wieder raussteigen, aus welchen Gründen immer, haben sie die Kraft. Und die Kraft finden sie natürlich. Und da kann man auch wieder den Vergleich zu uns finden, indem sie etwas Wichtiges, Sinnvolles, Wichtiges tun. Und da finden sie wieder zu einer eigenen Stärke. Und diese eigene Stärke hilft ihnen einfach im Sinne des Lebens anzupacken, wieder was Sinnhaftes zu machen und einen Wert für sich in dieser Tätigkeit und für sich selber und ihre Kinder wieder zu fühlen. Ja? Also dieser Wert kommt zurück. Und dann, das muss ich gleich dazu sagen, habe ich erfahren von ärztlicher Seite, dass das Immunsystem, und das ist ja die Schwachstelle bei der Krankheit AIDS, das Immunsystem wird stärker. Diese Menschen fühlen sich plötzlich besser, weil sie eben aus sich so schöpfen, diese Kraft entwickeln, beneide ich diese Menschen und denke manchmal jetzt dran, wenn hier irgendwas schwer ist, wir haben ja auch Krankheiten, wir haben auch unsere Sorgen, unsere Alltagssorgen, unseren Kummer und so weiter, dann denke ich an diese Frauen und merke, dass es mich ein bisschen auch stärken kann manchmal.
Und ein Weg, da so zurückzufinden ins Leben, ist für diese afrikanischen Frauen Memory Books zu schreiben. Wie sind Sie, Christa Graf, mit diesem Projekt Memory Books vertraut geworden? Wie kam es, dass Sie so unglaublich viel Energie, Zeit und Geld reingesteckt haben, um einen Film über diese Memory Books dann auch zu drehen, um diese Memory Books bekannt zu machen bei uns?
Also vordergründig war es so, dass ich Henning Mankell erlebt habe in Berlin im Rahmen eines Literaturfestivals, hat er davon berichtet.
Von diesem Memory Book.
Von den Memory Books. Er ist ja auch in Afrika und hat in Uganda auf einer Reise Frauen vor den Hütten gesehen oder entdeckt, muss ich sagen, die da irgendwas geschrieben haben. Und da hat er hingeguckt und hat eben entdeckt, dass es Memory Books sind und hat das zu einem wichtigen Thema für sich selbst gemacht. Hat ja auch ein Buch darüber geschrieben. Und ich habe damals das Buch noch gar nicht gelesen, sondern ich habe nur ihn gehört. Und er hat in einer unglaublichen Emotionalität darüber gesprochen. Das hat auf irgendwas getroffen in mir, so intensiv, dass ich aus der Veranstaltung raus bin und laut gesagt habe, so, und das wird mein nächster Film, Komme, was wolle.
Der Titel von dem Buch von Henning Mankell, der klingt ja auch schon sehr emotional. Ich sterbe, aber die Erinnerung lebt. Diese Memory Books, vielleicht sollte man doch vielleicht drei Sätze dazu erzählen, was das für ein Projekt ist. Das wurde ja erfunden von Afrikanerinnen und Afrikanern, die in Großbritannien lebten in den 90er Jahren, habe ich mich schlau gemacht.
Ja, so ist es. Und eine Gruppe von ugandischen Frauen, das waren Akademikerinnen, Ärztinnen, auch Psychologinnen und so, die haben davon gehört und haben diese Idee aufgegriffen für die Einheimischen, für ihr eigenes Land und haben das wirklich geschafft und haben sich organisiert zu einer Frauengruppe, die nennt sich heute immer noch Nakwola. Also einfach eine Frauengruppe, die HIV infiziert ist und damit lebt. Und sie haben es geschafft, diese Frauen, die ja eigentlich in der oralen Kultur, nennt man das, also in der Erzählkultur leben, dazu zu bringen, dass sie schreiben. Und das ist ja nicht einfach für diese Frauen, sowas ganz Neues zu tun.
Und die schreiben, also das sind, ich glaube, in Uganda leben mittlerweile 2 Millionen Kinder, die ein oder beide Elternteile verloren haben durch AIDS. Und die Idee dahinter ist, dass diese Kinder später was in der Hand haben, dass was bleibt, dass die Erinnerung bleibt, dass also die Mütter Memory Books schreiben für ihre Kinder, wo sie von ihrem Leben erzählen, wo sie von der Geburt der Kinder erzählen, vom Alltag mit den Kindern.
Ja, also ich denke, ich habe erlebt, dass es mehrere Aspekte hat. Das eine ist natürlich, so ein Memory Book ist einfach, ja, es ist eine Sache der Identität. Ich weiß dann, wer ich bin, woher ich komme. Ich habe einen Familien-Background, den ich kenne, ein Kind, das dann als Waise da ist, ohne Eltern, hat dieses Gefühl der Identität. Und das, denke ich, hilft einfach für die Zukunft. Und dann ist ein ganz starker Aspekt, dass die Mütter mit den Kindern zusammensitzen. Also die Mutter schreibt nicht irgendwo für sich alleine etwas nieder, sondern sie setzt sich hin, holt das Kind oder die Kinder, das ist auch unterschiedlich vom Alter her, wen sie dazu holt, und redet mit dem Kind. Wenn sie was aufschreibt, erzählt sie dem Kind was und das Kind fragt was. Und da entsteht eine ganz innige Beziehung, also einfach ein Austausch, eine Nähe. Und wenn dann die Mutter nicht mehr lebt, ist das ja eine unglaublich starke Erinnerung für die Kinder, für so ein Kind. Ja. Da ist in der Erinnerung nicht so eine leidende, sterbende Mama, sondern eine starke Mama, die noch ganz viel mit ihm gesprochen hat. Und das hat eine ganz große Qualität.
Und es gibt inzwischen ja zigtausende von Müttern in Uganda, die solche Memory-Books verfassen, mit ihren Kindern zusammenschreiben.
Ja, gibt es. Also man hat mir Zahlen genannt bei meinen Recherchen. Man hat damals gesprochen, als ich den Film gedreht habe, von 40.000 Müttern. Ich glaube an diese Zahlen nicht mehr. Ich glaube, man wollte ganz gern das ein bisschen größer machen und ganz stolz hat man solche Zahlen genannt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es so viele sind. Ja.
Ja, diesen Film machen, das war für Sie eine ganz, ganz harte Durststrecke. Sie haben erzählt, Sie haben bei der ARD angerufen, Sie haben telefoniert, angefragt und niemand wollte einen Dokumentarfilm haben über Memory Books und AIDS in Afrika.
Ich habe das auch in meinem Buch aufgeschrieben.
Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben, Christa Graf, das heißt, damit du mich nie vergisst. Ja.
Und das war für mich gut, das dann hinterher schreiben zu können, dass ich das ein bisschen losgeworden bin. Ich habe alle Redaktionen, also Fernsehredaktionen, angeschrieben mit einem Exposé. Und alle haben mir zurückgeschrieben, was ja eigentlich schon eine tolle Sache ist, oft kriegt man gar keine Antwort, dass das ein großartiges Thema ist. Und dann kam aber als nächstes, aber nicht für uns oder wir haben kein Geld oder nicht schon wieder Afrika, nicht schon wieder AIDS oder diesmal nicht und so. Also ein tolles Thema und nur Absagen. Und ich wusste aber trotzdem, fragen Sie mich nicht, warum, diesen Film will ich machen und werde ich machen. Und dann ist mir da irgendwas durch den Kopf gegangen und dachte mir, jetzt mache ich das Thema zu einem ganz großen Film. Ich mache den Film 90 Minuten lang, mein Angebot war ja vorher immer 60 Minuten, 90 Minuten und ich mache ihn fürs Kino und ich mache ihn mit Bildern, die ins Kino gehören. Und mit dieser Idee bin ich einfach an Produzenten rangetreten. Ich habe einfach einen Telefonhörer genommen, habe irgendwo angerufen und habe gesagt, das mache ich ganz groß, machen Sie mit. Und dann hieß es plötzlich, oh, wunderbar, ja, wir machen mit, wir machen gerne mit. Und ich konnte mir die Produktionsfirma dann am Ende aussuchen. Es ist unglaublich.
Also wirklich, Sie haben sich nicht unterkriegen lassen, sondern gedacht, think big, dann eben ganz groß.
So ist es, ganz genau. Und so ist der Film dann auch nochmal über lange, mühsame Wege, aber so ist er entstanden, so ist er gemacht worden.
Und wie haben Sie Frauen, Familien gefunden, die bereit waren, bei dem Film mitzumachen? Wie haben Sie Ihre wunderbaren Protagonistinnen gefunden?
Ja, also wenn ein Film fertig ist, schaut er sich leicht an und man ahnt, denke ich, sehr oft überhaupt nicht, was da für eine Mühe drin ist und auch für Absagen drinstecken, die man aushalten muss. Also ich vom Schreibtisch in München weg bin ich dorthin geflogen und habe halt einfach mal im Nakola-Büro angefragt und so weiter. Und es waren eigentlich nur Zurückweisungen, nur Absagen. Heute sehe ich souverän, die Afrikaner hatten Angst, dass schon wieder jemand kommt, der einfach dieses Leid und diese Not filmt und sie im Grund für irgendwas benutzt, für irgendwelche Themen, die reißerisch dann in der Welt irgendwelche Quoten machen und so. Und erst als ich das ganz, ganz gut rüberbringen konnte, dass ich eben ein ganz anderes Motiv habe für diesen Film, dass ich die Stärke zeigen möchte, die Kraft. Und dann ist da langsam ein bisschen Vertrauen entstanden. Und dann hat man mich auch zu Familien geführt, wo wirklich auch ein Memory Book vorlag und wo die Menschen bereit waren mitzumachen. Und meine erste Person, die ich traf und bei mir dann das Gefühl da war, jetzt geht's voran, ja, jetzt kann was passieren in Richtung Film machen, das war Christine, die Krankenschwester.
Das ist eine ganz wunderbare Frau, die eben selber unter AIDS leidet, aber selber auch sagt, dann auch in dem Film sagt, sie will sich nicht als Opfer fühlen und sie fühlt sich nicht als Opfer.
Sie ist eine unglaublich dynamische und kraftvolle und sympathische und herzliche Frau. Es war einfach toll, da war nichts negativ, da war nichts abweisend und die hat erzählt und die war auch interessiert an mir und an dem Leben in Deutschland, das ich führe. Und die war einfach offen und bereit mitzumachen, hat alles unterstützt, hat alles ermöglicht. Also es ist einfach ein Geschenk, dass ich diese Frau getroffen habe.
Und die arbeitet eben auch mit den anderen Frauen zusammen, die eben im Film auftauchen, Harriet. Und es gibt noch eine andere wunderbare Frau, Betty, die auch eben unter AIDS leidet und auch Kinder schon verloren hat an AIDS. Aber von der Sie sagen, irgendwie kam Ihnen Betty vor, so wie der Traum von einer Mutter, so wie sich eigentlich jeder vielleicht eine Mutter wünscht. Was ist das Besondere an Betty?
Betty in Palisa, Betty im Rundhüttendorf im hintersten Uganda, wo überwiegend Analphabeten leben. Betty kann nicht lesen und nicht schreiben. Und das Memory Book hat sie von ihrem Sohn schreiben lassen. Der geht in die Schule als einziger ihrer Kinder der Familie. Und ihm hat sie dann diktiert und er hat alles aufgeschrieben.
Und da sind wunderbare Sätze drin. Zum Beispiel sagt sie da, wenn die Kinder Sorgen haben, dann werden sie Rat in diesem Buch finden. Aber, sagt sie, erzählt Betty, auch ich habe durch dieses Buch viel gelernt.
Auch dort sind eben sie und die Kinder zusammengewachsen. Und das AIDS hat diese, sag ich mal, diese dunkle Bedrohung im Sinne von, was ist das überhaupt, so ein bisschen verloren, ist greifbarer geworden.
Haben auch Sie was für sich aus diesen Memory Books gelernt, Christa Graf?
Ja, also ich kann einfach nur sagen, ich denke, man muss nicht krank sein, um so ein Buch zu schreiben. Also auch hier zu Hause, in meiner Familie sind Gespräche entstanden zwischen der alten Großmutter und meinen Söhnen oder auch zwischen meinen Söhnen und mir. Also wir haben auf so einer Ebene uns auch Dinge erzählt und haben entdeckt, wie wichtig das eigentlich ist oder wie viel man für sich behält, was für den anderen wunderschön ist, wenn er es auch kennt.
Ja, das ging mir auch durch den Kopf. Aber ich glaube, es ist allerhöchste Zeit für unsere erste musikalische Atempause. Christa Graf, Sie haben Lieblingsmusik mitgebracht. Und als erstes hören wir ein Stück von Dire Straits. Was ist das für ein Stück?
Ja, das heißt Lady Writer. Es ist eine Musik, die liebe ich einfach mein halbes Leben lang schon. Und die ist sehr rhythmisch und poppig. Ich finde sie einfach kraftvoll und toll.
Wir hören es uns jetzt an. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Filmemacherin Christa Graf, die gerade ihren vielfach preisgekrönten Film Memory Books, damit du mich nie vergisst, zurückgebracht hat nach Afrika. Sie dort den Menschen gezeigt hat, die sie 2007 gefilmt hat. Gastgeberin ist Regina Oehler. Christa Graf, in ihrem Film geht es viel um Haltung. Diesen Gang, diese Art der Frauen zu sitzen, zu reden, aber auch um ihre Haltung zum Leben mit Krankheit. Und ich glaube, Haltung, Contenance, die spielt auch in Ihrer eigenen Biografie, Christa Graf, eine ganz große Rolle. Sich den Schneid nicht abkaufen lassen, Haltung bewahren?
Ja, ich möchte es ein bisschen anders formulieren, was diese Frauen machen und mich so beeindruckt, ist, dass sie offen sind, dass sie über Gefühle, über Themen und ich möchte sagen über Gefühle sprechen, über die man eigentlich sehr schwer nur spricht oder eben vielleicht gar nicht spricht. Das ist der Tod, das ist der Verlust, das ist die Trauer, das sind die traurigen Gefühle. Also die Frauen haben die Kraft, die Fähigkeit, ihren Kindern zu sagen, pass auf, ich bin krank, ich lebe nicht mehr so lange, wie lang genau, weiß ich nicht. Und dann bist du ein Waisenkind, dann bist du ohne mich und musst das Leben allein bewältigen. Und das macht traurig. Das macht mich als Mutter jetzt traurig, müssen die ihren Kindern ja sagen, und macht dich traurig und wird dich dann auch traurig machen. Das finde ich einfach großartig. Und das ist ja eigentlich, wenn ich mit so einer Offenheit, mit diesen Gefühlen umgehen kann, ist es ja einfach ein sich zuwenden, dem Leben zuwenden. Also das ist so mein Gedanke dazu. Und ich bin nach dem Krieg geboren, 1947, und habe erlebt, also das reflektiere ich heute natürlich im Nachhinein, dass meine Eltern sehr viel menschliche Verluste durch den Krieg erlebt hatten. Und diese Verluste, diese Traurigkeit, diese Trauer, die wurde nicht gelebt. Und man ist nicht offen damit umgegangen, man hat es weggepackt im Sinn von Neuanfang, nach vorn nach vorne schauen, anpacken und diese Gefühle alle weg. Ja? Und ich habe einfach Eltern erlebt, die irgendwo unterschwellig immer so ein bisschen traurig waren, vor allem meine Mutter. Und habe als Kind sehr viel gesucht im Schreibtisch, in den Schubladen und habe dann auch Unterlagen und Namen gefunden.
Also Sie hatten da schon die Fantasie, da war was Bestimmtes.
Ja, ich habe einfach irgendwas gespürt, was bedrückt die, was gibt es für Geschichten, über die man, die irgendwie so im Raum stehen, über die man aber nicht mehr spricht. Oder ich lese irgendwelche Namen von früher. Also meiner Mutter ist der erste Mann im Krieg gefallen in Afrika und meiner Mutter ist auch ein Kind gestorben und meinem Vater sind Menschen gestorben. Also man hat es schlichtweg nicht angesprochen. Und ich habe es wie eine Befreiung erlebt, was die afrikanischen Frauen machen, dass sie das ansprechen. Und ich glaube, es hat mich als Kind, ich habe es als Kind mitgeschleppt, mein Leben lang, die Trauer der Eltern.
Ja. Und Sie schreiben dann, das Leben hat Sie gelehrt, dass es gesünder ist, schreckliche Erlebnisse nicht zu verdrängen, sondern die wirklich, ja, auszusprechen.
Ja, also ich bin absolut davon überzeugt, dass es gut für die Menschen ist, die Dinge anzusprechen, die Wahrheit zu sagen und über Gefühle zu sprechen und eben gerade über schlimme Gefühle zu sprechen, dann werden sie besser, dann kann man sie verarbeiten und werden sie einfach weniger und die Freude kommt wieder mehr.
Ja. Das sind jetzt ganz elementare Gefühle, um die es geht, aber auch sonst habe ich den Eindruck, wenn ich Ihre Biografie lese, Christa Graf, in schwierigen Situationen, dass Sie schon so auch dann sagen, dann erst recht. Also Sie haben es gerade erzählt, Sie haben die Memory Books nicht als Dokumentarfilm irgendwo unterbringen können, dann haben Sie gesagt, ich mache einen großen Spielfilm draus. Sie erzählen in Ihrem Buch zu dem Film auch ein bisschen was über sich und da erzählen Sie, dass als Ihre Ehe auseinanderging, Sie zwei kleine Kinder hatten und schon um die 40 waren, dass Sie gesagt haben, gut, jetzt stehe ich vor den Trümmern und jetzt werde ich das, was ich immer werden wollte, nämlich Journalistin und Filmemacherin. Sie war nämlich vorher Chemotechnikerin. Was ganz anderes haben Sie eben in der ersten Hälfte Ihres Lebens gemacht.
Ja, so ist es. Ich habe mir das natürlich nicht einfach gesagt vom Kopf her, sondern es ist einfach entstanden. Also ich möchte sagen, da, wo ich irgendwie so alles verloren hatte, also für mich war der Bruch der Ehe was sehr, sehr Schlimmes. Und ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich das Schlimmste erlebt und jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Und das hat auf der anderen Seite irgendwo eine Kraft mobilisiert. Und ich war mit diesem Beruf früher sehr unglücklich. Das hat zu mir nicht gepasst, im Labor zu arbeiten. Und ich war immer schon sehr viel auf Reisen in meinem Leben schon. Also als sehr junge Frau habe ich mich auf die Socken gemacht, in die Welt, nach Afrika, Amerika, Asien und so weiter. Und fand es so faszinierend, wie andere Menschen leben, wie andere Kulturen sind. Und der Gedanke, Journalistin zu sein, den fand ich eigentlich immer den allerreizvollsten. Ja? Aber gut, dann ist halt so da nichts draus geworden. Und wie gesagt, an der Stelle des totalen Bruchs, der totalen Veränderung, hatte ich trotz schwieriger Lebensbedingungen, also wenn man zwei kleine Kinder hat, die man dann allein weiter versorgt und aufzieht, braucht man eigentlich die Kraft dafür. Aber ich hatte die Kraft, auch diesen Beruf der Journalistin und Filmemacherin zu entwickeln plötzlich. Auf eine sehr, sehr ungewöhnliche Art, muss man
sehr
wirklich
sagen. Sehr abenteuerlich. Erzählen Sie uns den Anfang.
Also der Anfang war so, dass ich einfach ein bisschen Geld verdienen musste. Und dann bin ich an den Empfang von dem Fernsehsender Tele5 in München gegangen.
Und als halt Empfangsdame.
Als Empfangsdame. Und war sozusagen im Haus, im Nest, ja, gesessen. Und es war eine großartige Ausgangsposition. Ich habe mit allen Kontakt gehabt. Ich konnte ein bisschen beobachten, wie die Menschen in den unterschiedlichen Redaktionen so sind oder arbeiten. Und habe immer so kleine Besuche abgestattet, bis ich eines Tages zu einem Redakteur gesagt habe, du, ich finde es so toll, was ihr macht. Kann ich da mal ein Praktikum machen? Und ich weiß noch, der Blick, Sophie, wie, du bist so nett und wir mögen dich hier so gern. Das darfst du einfach mal so machen, ja, wie so, wie man so einem kleinen Kind über den Kopf streicht und sagt, mach mal. Und dann war das für mich einfach der Beweis und das war ganz wichtig. Ich war da also so kreativ und habe so viel Einfälle gehabt und so viel Energie, dass die gesagt haben, Mensch, du bist ja richtig gut, woher kannst denn du das? Und das, diese Bestätigung habe ich gebraucht und da ging's los. Ab da.
Ja, und inzwischen haben Sie über 50 Reportagen gemacht, Dokumentarfilme, haben vor Uganda einen Film gemacht über Ruanda, auch über schreckliche Zeiten in Ruanda, über die Nachwirkungen von schrecklichen Zeiten in Ruanda. Also auch da sind Sie an diesem Thema dran, wie kann man mit dem Trauma weiterleben?
Mhm. Also dazu sage ich, dass sich bei mir entwickelt hat, das gehört einfach zu meiner Persönlichkeit, dass ich Filme mache, immer, die eine Hoffnung zeigen und eine Kraft, den Aspekt der Kraft. Also ich mache keine Filmenreportagen, die im Elend, im Desaster enden. Und also auch auf Ruanda bezogen, ich bin 10 Jahre nach dem Völkermord, war dieses Thema der Reportage und ich bin hingegangen, um zu suchen nach Menschen, die wieder eine Kraft haben, was aufbauen können, ob es das gibt. Und das habe ich gefunden. Ich denke, es gibt immer wieder die Möglichkeiten, aus Not und Elend rauszukommen und wieder eine neue Kraft entstehen zu lassen. Also man kann daran natürlich zerbrechen, kaputt gehen, das sieht man auch in der Welt immer wieder, aber es gibt auch die andere Seite. Also ich für mich beeindruckendstes Erlebnis in Ruanda war, dass Frauen wieder anfingen, das Leben anzupacken und aufzubauen, und sie haben sich zusammengetan. Es waren die Witwen der Ermordeten und die Frauen der Mörder, die im Gefängnis saßen. Diese Frauen waren zusammen auf dem Feld mit ihren Kindern und haben irgendwo wie so ein neues Kapitel aufgemacht und das Leben wieder angepackt. Solche Dinge beeindrucken
mich. Und die haben das ausgehalten gemeinsam.
Ja, unglaublich, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Ja, dann haben Sie den Film über die Memory Books gedreht. Und seitdem, haben Sie erzählt, hatten Sie den Wunsch, diesen Film wieder zurückzubringen nach Afrika und den Menschen dort zu zeigen?
Also ich denke, also das war eine richtige Triebfeder in mir. Und es ist mir eben jetzt gelungen, vor kurzem im September bin ich nach Uganda. Ich habe meinen Kameramann Roland Wagner mitgenommen, der gerade mal ein bisschen Zeit hatte zwischen Dreharbeiten. Und ich habe noch mitgenommen eine freie Journalistin, damit sie jetzt hier auch was berichten und schreiben kann. Sie möchte auch ein Jugendbuch drüber schreiben. Und habe noch eine Ethnologiestudentin mitgenommen, die Memory Books mit einfließen lässt in ihre Untersuchungen. Und es war einfach für mich also beglückend, dass die Menschen sich so gefreut haben, also das zwei Dinge, dass die Protagonisten sich so gefreut haben, dass ich wiedergekommen bin, dass sie den Film so gut fanden, sich also wie in einem Spiegel richtig wahrgenommen und gesehen haben. Das war das eine. Und das andere war, dass ganz viele andere Menschen diesen Film auch gesehen haben in Uganda. Ich war zum Beispiel an einigen verschiedenen Universitäten eingeladen, habe mit Studenten dann diskutiert anschließend. Und dieser Film wurde dermaßen gut aufgenommen im Sinne von, dass die Memory Books wieder einen neuen Schub eigentlich bekommen sollen und dass alle gesagt haben, sie werden sich mit drum bemühen, dass in ihrer Familie jetzt auch so ein Buch entsteht. Und die Studenten haben zum Teil gesagt, so, also wir fangen sofort an, Tagebücher zu schreiben. Einfach ganz normale Tagebücher, was wir heute machen, was wir morgen tun und so. Die Idee, was aufzuschreiben aus dem Leben jetzt, die hat einfach nur fasziniert. Und ich hatte die Möglichkeit, mit den Studenten dann auch so zu reden, dass ich gesagt habe, das seht ihr mal, was ihr auch alles könnt, ihr Afrikaner. Ich habe gesagt, seid doch bitte stolz auf euch und eure Kultur und bewahrt ein bisschen was und schaut nicht nur voller Neid nach Europa oder in die westlichen Länder und macht alles nach. Denkt dran, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist. Und ich habe da wirklich, also ich habe da Feuer zünden können bei diesen jungen Menschen. Es war einfach großartig. Und ich bin da raus aus diesen Veranstaltungen, hatte das Gefühl, ich mache wirklich fast eine politische Arbeit dadurch. Ja, so toll war das.
Und dazu passt, glaube ich, auch ganz gut die nächste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Die führt uns nämlich auch mitten eigentlich so ins Herz von Afrika. Sie haben sich Musik mit der unvergessenen großen afrikanischen Sängerin Miriam Makeba gewünscht.
Ja, das Lied heißt Pata Pata. Es ist ein ganz altes Stück, aber ich denke immer noch so schön und stark wie früher.
Pasa, pasa, pega, nazi, pata, 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 pasa, pasa, pega, nazi, pata
Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Christa Graf. Gastgeberin ist Regina Oehler. Christa Graf, Sie haben zum Thema AIDS in Afrika, AIDS in Uganda einen Film gedreht, der etwas ganz Besonderes geworden ist, finde ich, der viele Preise gewonnen hat und der vor allem wirklich Mut macht zur Veränderung. Sie haben auch ein Buch geschrieben über Ihre Erfahrungen beim Dreh. Das heißt, Damit du mich nie vergisst, ist im Piper Malik Verlag erschienen. Und darin zitieren Sie Henning Mankell, der ja auch viel zu tun hat mit diesem Projekt Memory Books. Und Henning Mankell, der hat gesagt zu Ihnen, wir wissen alles darüber, wie Afrika stirbt, aber nichts darüber, wie Afrika lebt. Und ich denke, ein Impuls von Ihnen, Christa Graf, mit Ihrer Arbeit ist, uns zu zeigen, wie Afrika lebt. Sie sind zurück mit dem Film nach Afrika. Wir haben gerade darüber gesprochen. Und Sie haben diesen Film auch Betty in diesem dörflichen Compound gezeigt. Wie lebt Betty heute? Wie geht es ihr? Wie geht es den Kindern? Und wie ist es in so einer ganz ländlichen Umgebung plötzlich so in dem Film sich wiedergespiegelt zu sehen?
Ja, also Betty geht's gut. Trotz der Krankheit. Und das muss ich einfach auch an der Stelle sagen. Alle Protagonisten leben noch. Alle Menschen, die ich damals getroffen habe bei den Dreharbeiten, sind ja auch viele drumherum, die gar nicht im Film drin sind. Alle leben noch und allen geht's eigentlich recht gut. Und das ist einfach das ist einfach wunderbar, ja. Und ich hatte vor allem das Gefühl, es hat so lange gedauert, bis ich zurückkomme, den Film zu bringen.
3 Jahre.
Und ich kam nicht zu spät, denn sonst hätte ich, glaube ich, ein sehr, sehr schlimmes Gefühl gehabt. Ja, und bei Betty hinten im Rundhüttendorf, auch ihr geht's relativ gut. Sie bekommt, und die Menschen um sie herum auch, ihre Nachbarn, sie bekommt Medikamente aus der Klinik regelmäßig und kann damit ihren Zustand einigermaßen stabilisieren. Sie hat gut ausgeschaut und ihre Kinder haben gut ausgeschaut. Und wir kamen an mit dem Film und das war eine Begrüßung, das war der Wahnsinn, das war ein Tanzen, ein Klatschen, ein Singen. Ja, wir sind also wirklich empfangen worden wie die
Könige.
Ja. Und dann muss ich dazu sagen, es war auf dieser Reise hat die Regenzeit schon angefangen und wir hatten manchmal Probleme, ja. Wir konnten die Veranstaltung draußen nicht machen, weil eben der Regen war, mussten reingehen, das ist nicht ganz so schön. Oder die Technik hat versagt, weil die Feuchtigkeit, ich weiß nicht, irgendwelche Kabel und sonst was, plötzlich ging gar nichts mehr. So war das halt alle naslang. Irgendwann ging es dann schon wieder. Das ist halt auch Afrika. Und an dem Tag oder Abend, als wir zu Betty kamen, hat alles gepasst. Kein Regen, der sternenklare Himmel, alles war wunderbar. Und wir haben da die Leinwand aufgebaut und haben den Film gezeigt. Und es waren Unmengen Menschen da und Unmengen Kinder. Und sie waren alle aufmerksam. Und den Film haben wir 3-mal hintereinander gezeigt, also 3-mal 90 Minuten und den haben die sich angeguckt, die standen ganz still und also es war unglaublich. Ja.
Die wollten immer ein Da Capo, oder?
Ja.
Oder warum haben sie ihn 3-mal hintereinander gezeigt?
Die wollten den nochmal sehen und nochmal sehen und es war ihnen überhaupt nicht genug.
Und Sie haben mir beim Vorgespräch erzählt, dass es auch für Sie ein wunderbarer Empfang war, weil Sie wirklich wie so eine enge Freundin oder wie eine Schwester sich empfangen gefühlt haben.
Also ich nehme das auch mit, dass das war Harriet, die zusammen mit ihrer Schwester mir gesagt hat, und wenn du wieder zurück bist in Deutschland und wenn es dir mal nicht gut geht oder wenn du allein bist und dich einsam fühlst, dann denk dran, du hast Schwestern in Afrika, wir lieben dich und du hast eine neue Familie und das wird dir Kraft geben. Und das ist einfach wunderschön.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch, Christa Graf, dass Sie den Eindruck haben, durch diese Bedrohung durch AIDS, dass die Kultur der Selbsthilfe in Uganda wieder neu belebt worden ist. Dass es da so wirklich eine richtige Kultur des sich gegenseitig Beistehens gibt.
Also das kann man, denke ich, ganz bestimmt sagen. Das kommt in meinem Film auch durch die Christine, die Krankenschwester, deutlich raus, dass die Frauen einfach ein Stück Eigenständigkeit bekommen haben oder sich genommen haben, dass sie einfach selbstständiger jetzt denken, Dinge in die Hand nehmen, mit den Männern diskutieren, sich vieles einfach nicht mehr aufdrängen oder aufbürden lassen. Da verändert sich etwas in der Gesellschaft. Die Frauen bekommen mehr Selbstbewusstsein, die werden stärker, ja.
Auf der anderen Seite sagen Sie, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen AIDS und Armut und dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Armut und dem Erbe der Kolonialzeit.
Mhm. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe für diesen Film recherchiert und das sind die Fakten, die man einfach nachlesen kann. Da gibt es, denke ich, gar keinen Zweifel. Im Erfahren dort vor Ort ist es so, dass ganz viele Frauen sich prostituieren aus Armut. Sie verkaufen ihren Körper, damit sie ihre Kinder wieder ernähren können und haben eben diese Mentalität, lieber lebe ich heute oder geht es meinen Kindern heute noch gut? Und was ein bisschen später ist, das ist egal oder das kommt, das sehen wir dann schon. Ja. Es ist eine ganz andere Grundhaltung der Afrikaner. Und so entsteht dieses auch, dass sie sich Geld beschaffen über die Sexualität.
Henning Mankell, dem es auch wichtig war, ihn diese Filmreise zu finanzieren in Uganda, der schreibt in seinem Buch »Ich sterbe, aber die Erinnerung lebt«, dass er großen Respekt vor der Würde und der Kraft hat, der er begegnet ist. Und er schreibt, ich zitiere, »Meine Sorge ist, dass wir in unserem Teil der Welt nicht verstehen, dass diese Menschen auf die Solidarität von uns allen angewiesen sind und dass sie ein Recht darauf haben.« Da meint er ja sicher nicht nur, dass es auf Spenden ankommt, oder? Wie sehen Sie das nach Ihren Erfahrungen? Was ist unsere Pflicht?
Ja, also ich denke, was ich mit dem Film gemacht habe, denke ich, ist im Grunde eine politische Arbeit in dem Sinn, dass ich den westlichen Menschen ein anderes Afrika nahegebracht habe. Nämlich, dass die Menschen es wert sind, dass man sie ernst nimmt und dass man ihnen hilft, indem man sie unterstützt, selber aktiv zu sein und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das sind eben nicht Gelder, die man ihnen einfach gibt. Oder die Haltung, dass man sich denkt, die sind arm oder schwach und so ein bisschen von oben herab, jetzt helfen wir ihnen mal, weil wir mehr haben oder weil wir besser sind. Ja? Diese Haltung, denke ich, ist eine sehr üble. Also ich denke, was mit meinem Film zu sehen ist, das ist eben die Kraft, die Würde der Menschen und es entsteht ein Respekt vor den Afrikanern. Und das, denke ich, ist das Allerwichtigste. Das ist die eigentliche Hilfe, dass wir auf gleicher Augenhöhe uns alle betrachten und uns begegnen.
Und dabei lernen wir, denke ich, eine Menge über uns. Denn Sie sind zum Beispiel bemitleidet worden von den Afrikanerinnen, weil Sie alleine leben.
Ja, das war auch interessant. So ist auch ein bisschen die Ebene des Vertrauens entstanden, die mir das Filmen dann so gut möglich machte, dass ich von mir erzählt habe, von unserer Gesellschaft hier in Deutschland und erzählt habe, dass ich eben geschieden bin, meine Kinder ausgezogen sind, weil sie groß sind und ich alleine lebe und viele der Nachbarn gar nicht kenne. Ja. Und dann war ich in deren Augen ein ganz armer Mensch. Und sie haben irgendwie verstanden, dass es eben auch Sorgen oder Gesellschaftsstrukturen gibt, die gar nicht so gut sind. Und dass sie eben selbst auch vieles können, wozu wir gar nicht fähig sind.
Ja, und uns vielleicht wirklich ein Vorbild sein können in einer Kultur der Selbsthilfe und der gegenseitigen Hilfe.
Und einer guten Kommunikation und eines Sozialverhaltens, ja.
Ja, wer das alles mit eigenen Augen gerne sehen will und noch nicht gesehen hat, dem kann ich nur den Film Memory Books, damit du mich nie vergisst, von Christa Graf empfehlen. Infos dazu und auch nähere Informationen zu den Büchern von Christa Graf und Henning Mankell finden Sie wie immer bei uns im Netz unter hr2kultur.de oder bei unserem Hörertelefon, das Sie unter der Nummer 069 15 55 100 erreichen können. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Schulen und Bibliotheken können sich den Film kostenlos ausleihen. Ja, unsere Schlussmusik, die führt uns wieder zurück nach Europa, Christa Graf. Und auch sie ist voller Energie, vermute ich mal. Was erwartet uns zum Schluss?
Ja, das ist der Beethoven mit seiner Sturmsonate.
Und Sie haben im Vorgespräch erzählt, Ihr Sohn hat diese Sonate gerne gespielt und viel geübt.
Das weiß ich gar nicht mehr. Habe ich Ihnen das verraten?
Sie verraten?
Er hat dieses Stück sehr viel gespielt und am meisten liebe ich es, wenn ich es höre, wenn es er spielt. Ja.
Das können wir jetzt leider nicht bieten, aber wir haben eine historische Aufnahme ausgesucht mit Wilhelm Kempff. Wir hören den dritten Satz aus der Klaviersonate Nummer 17 in D-Moll von Ludwig van Beethoven, das Allegretto. Vorher ganz herzlichen Dank an Sie, Christa Graf, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.